Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell, Ihrem Weltkirche-Magazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Es ist das Ende einer Ära. 31 Jahre lang war Kardinal Vinko Puljic Erzbischof der Diözese von Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. Er hat dieser seiner Stadt und den Gläubigen des Landes immer treu gedient, auch als während des Bosnienkrieges, der am 6. April vor 30 Jahren begann, die Bomben auf Sarajevo und viele andere Orte fielen. Jetzt geht er in den wohlverdienten Ruhestand und wir freuen uns sehr, dass er Zeit gefunden hat für dieses Interview. Herzlich willkommen in unserer Sendung Eminenz.
Danke, gelobt sei Jesus Christus.
Vielen Dank, in Ewigkeit Amen. Herr Kardinal, wir blicken zurück. Sie sind jetzt emeritiert und mit 75 Jahren bietet ein Bischof dem Papst ja grundsätzlich seinen Rücktritt an. Mit welchen Gefühlen haben Sie das getan?
Zuerst geht es um die Erfüllung des Kirchengesetzes und darüber hinaus ist es auch die Vollendung einer Mission meines Hirtenamtes. Auf diesen Schritt habe ich mich mental vorbereitet. Nun werde ich mich dem Gebet widmen und mich für den Ausgang meines Lebens vorbereiten. Damit ich in die Ewigkeit eintreten kann, muss ich mich mehr dem Gebet widmen. Solange ich noch Kraft habe, möchte ich auch weiterhin in der Seelsorge tätig sein. Deswegen habe ich mich meinem Nachfolger zur Verfügung gestellt. Es soll für mich eine Zeit sein, in der ich Gott danken möchte, dass er mich nach allem, was ich erlebt und überlebt habe, bis heutzutage am Leben erhalten hat.
Sie waren einst der jüngste Kardinal der Weltkirche und wurden Ende 1990 zum Erzbischof von Vir Bosnia Sarajevo ernannt. Haben Sie eigentlich damals bereits geahnt, dass schwere Zeiten kommen würden?
Ich hatte es damals nicht geahnt, obwohl es mir klar war, dass der Übergang vom Kommunismus zu einem demokratischen System hier im Lande nicht einfach sein wird. Als mich Papst Johannes Paul II. Unter Gehorsam verpflichtet hatte, diesen Dienst anzunehmen, hat er gesagt, dass schwere Zeiten auf uns kommen werden.
Die Bischofsweihe hat Ihnen damals Papst Johannes Paul II. Persönlich gespendet. Haben Sie noch Erinnerungen daran? Was hat er Ihnen auf den Weg mitgegeben?
Ich erinnere mich lebhaft daran, als ich vor der Bischofsweihe in der Reihe der Konzelebranten ganz aufgeregt und ängstlich im Petersdom stand, besonders als er mir die Hände auf den Kopf legte. Voll Furcht bekam ich langsam Gänsehaut, denn ich stand an der Schwelle zu neuen Schritten in meinem Leben. Ich erinnere mich ganz gut an die Worte des Papstes. Sei mutig, die Kirche sende dich. Du gehst nicht in deinem eigenen Namen.
Und die ersten Jahre Ihres bischöflichen Dienstes waren durch den schrecklichen Krieg in Bosnien und Herzegowina geprägt. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
So gefährlich und schwierig es auch war, war es für mich klar, dass ich im Sitz meiner Erzdiözese bleiben muss, um den Menschen, die die Schrecken des Krieges erleben, zu dienen. Am wichtigsten war es für mich, das Vertrauen auf Gott zu bewahren und Menschen zur Hoffnung und zum Vertrauen auf Gott zu ermutigen.
Sie sind also auch während des Konflikts im belagerten Sarajevo geblieben. Was waren für Sie die schmerzlichsten Erfahrungen dieser Zeit?
Es fällt mir schwer, diese schmerzlichen Erinnerungen wieder im Gedächtnis zu beleben. Ich habe zu viel Blut gesehen, so viele Tote und Verletzte geschaut, so viel Schmerz erlitten. Um das innere Gleichgewicht im Geist zu bewahren, war das Gebet für mich die Hauptstütze. Das Schwierigste war für mich, als ich denjenigen, die gelitten haben, nicht helfen konnte. Als ich den Lärm des Krieges nicht mit der Friedensbotschaft unterbrechen konnte.
Können Sie unseren Hörern bitte kurz schildern, welche Folgen der Krieg hatte?
In den ersten Tagen, als der Krieg ausbrach und als ich die ersten Nachrichten von außen bekam, über die Pfarreien, die zerstört waren und über die vielen Menschen, die aus ihren Wohnstätten vertrieben waren, fühlte ich mich wie Job. Ich habe persönlich zahlreiche Tote gesehen und viele Verwundete getroffen. So oft bin ich selbst in Gefahr gewesen. Es wird mir heute schwer zu beschreiben, was es bedeutete, Sarajevo nachts heimlich zu verlassen und einige Gebiete meiner Diözese zu besuchen. Die Journalisten haben mich gefragt, ob ich Angst habe. Damals konnte ich ihnen einfach antworten, auch ich bin nur ein Mensch, aber die Liebe, die mich trägt und führt, die Menschen zu ermutigen und zu trösten, war viel stärker als meine menschlichen Schwächen.
Das Abkommen von Dayton beendete dann 1995 nach 3,5 Jahren den Krieg in Bosnien und Herzegowina. Was waren Ihre Hoffnungen seinerzeit?
Es hat mich gefreut, dass man angefangen hat, Gespräche und Verhandlungen zu führen. Das Abkommen von Dayton hat dem Krieg ein Ende gesetzt. Aber leider brachte uns dieses Abkommen keinen gerechten Frieden. Es war ein großer Fehler der Mächtigen aus der Weltgemeinschaft, unser Land Bosnien-Herzegowina in zwei Teile zu zerteilen. Damit haben sie ethnische Säuberungen legalisiert. Sie haben eine staatliche Struktur geschaffen, die nicht funktionieren kann. Wir Bischöfe haben damals unsere Botschaft geschickt, mit der wir auf diese Dinge hingewiesen haben. Sie haben nicht auf uns gehört.
Die Bestimmungen dieses Friedensvertrages von Dayton, die unter anderem auch die Unterstützung von rückkehrwilligen katholischen Flüchtlingen vorsah, sind bis heute nicht umgesetzt worden. Warum nicht?
Die internationalen Vertreter haben bei der Umsetzung des Abkommens von Dayton wieder stärkeren diplomatisch gesprochen und auf die Schwächeren Druck ausgeübt. Das gilt als eine Unterstützung für die Rückkehr der Flüchtlinge ins Land geschickt wurde, kam nicht in die Hände der Bewohner, sondern in die Hände der Regierung, die nicht viel für die Rückkehr getan hat. Einige Leute aus der internationalen Gemeinschaft haben mit ihrem Handeln ein solches Vorgehen unterstützt. Wenn sie zum Beispiel Gesetze verabschiedet haben, die eine Änderung des Abkommens von Dayton herbeiführten, ging damals immer zu Lasten der Minderheit. Wir konnten die Mächtigen dieser Welt nicht verstehen, die nicht auf uns hörten, um das Unrecht zu korrigieren. Sie traten immer auf die Seite des Stärkeren ein.
Ein Krieg hinterlässt ja immer Wunden in den Seelen der Betroffenen. Was haben Sie als Kirche unternommen, um Frieden und Versöhnung zu stiften?
Während des Krieges hat die Kirche durch ihre Caritas versucht, den Menschen beim Überleben zu helfen. Die Hilfe wurde immer an die Bedürftigen verteilt, unabhängig von der ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Wir haben sogar in der Zeit der starken Auseinandersetzungen während des Krieges versucht, einen Weg des interreligiösen Dialogs zu bauen. Nach dem Krieg haben wir auch einen interreligiösen Rat gegründet, in dem wir einen Geist des Dialogs und der Friedensstiftung gepflegt haben. Leider gibt es in diesem Land zu viele einheimische und ausländische Politiker und zu wenige Staatsmänner, die bereit sind, eine gerechte Gesellschaft aufzubauen. Die Medien sind bei der Bildung der öffentlichen Meinung von großer Bedeutung. Aber sie sind nicht unabhängig und befinden sich leider in den Händen der Mächtigen.
Vielen Dank, Eminenz, für diese ersten Einblicke. Gleich werden wir weitersprechen über aktuelle Fragen der Kirche in Bosnien-Herzegowina. Jetzt aber Musik. Der norwegische Pianist Håkon Austbø spielt aus Brahms Fantasien Opus 116. Weltkirche aktuell, Ihr Weltkirchenmagazin auf Radio Horeb und Radio Maria. Bosnien-Herzegowina ist heute unser Thema und das hat gleich zwei Gründe. Am kommenden Mittwoch vor 30 Jahren begann der Bosnienkrieg. Ein Krieg mit schrecklichen Auswirkungen. Circa 100.000 Tote waren zu beklagen, dazu Hunderttausende Flüchtlinge, zerstörte Landschaften, zerstörte kirchliche Strukturen und auch die seelischen Wunden, die diese Auseinandersetzungen im Herzen Europas geschlagen haben. Unser heutiger Gast hat diese Zeiten als Hirte seiner Kirche aus nächster Nähe erlebt. Kardinal Vinko Puljic aus Sarajevo ist jetzt in den Ruhestand getreten. Umso mehr freuen wir uns, dass er Zeit hatte für dieses Interview, das wir für Sie aufgezeichnet haben. Sie haben immer wieder von einem verborgenen Exodus der Christen aus Bosnien-Herzegowina gesprochen und ihn beklagt. Und der hält bis heute an. Was sind die Gründe dafür?
Zuerst sind es wirtschaftliche Gründe, dass die Menschen aus dem Land gehen und im Ausland ein besseres Leben suchen. Ich denke aber, dass das Unrecht und die Ungerechtigkeit ein großes Problem dabei sind, da es keinen Rechtsstaat gibt, in dem die gleichen Rechte für alle gelten. Das politische Spiel mit dem Wahlrecht hat die Menschen müde gemacht, so dass viele einfach weggehen, weil sie gemerkt haben, dass sie weder bei nationalen noch bei internationalen Vertretern eine Unterstützung finden, um eine gerechte Gesellschaft aufzubauen.
Gibt es noch weitere Benachteiligungen für Katholiken?
Benachteiligungen gibt es sowohl vor dem Gesetz als auch in der Öffentlichkeit. Wenn sich jemand darüber beschwert, wird er sofort in Medien und auch in der Politik angegriffen. Es scheint, dass die Wahrheit einfach nicht gesagt werden darf.
Bosnien-Herzegowina gilt mittlerweile als eines der Einfallstore für einen radikalen Islam. Der wird besonders aus den Golfstaaten finanziert, aber das kann doch nicht im Interesse der EU sein.
Es tut mir leid, dass die Muslime in Bosnien-Herzegowina nicht verstehen, dass sie mit den Muslimen aus dem Osten politisch nichts gemeinsam haben. Sie haben das altbewahrte Prinzip der Koexistenz in Bosnien-Herzegowina nicht genug genutzt, das ihnen Glaubwürdigkeit für ein friedliches Zusammenleben in Europa verleihen würde. Ich bin nicht überrascht, dass ihre Haltung gegenüber den Kroaten, den Katholiken in Föderation Bosnien-Herzegowina Zweifel am Radikalismus aufkommen lässt. Besonders deutlich wird dies bei der Förderung eines neuen Wahlgesetzes, damit jedes Volk seine Vertreter frei wählen kann. Diese Tatsache wird den Exodus bei den Katholiken weiter vorantreiben und das Misstrauen der Völker gegeneinander wird immer größer werden. Die Kroaten, die in Bosnien-Herzegowina zu 98% katholisch sind, bilden die kleinste ethnische Gruppe, etwa 17% der gesamten Bevölkerung im Lande. Und bei den Wahlen wählen die muslimischen Mitbewohner, die sich nach dem Krieg als Bosniaken erklären, politische Vertreter für die kroatische Bevölkerung in die Regierung.
Sie haben sich als Mitglied des päpstlichen Rates für den interreligiösen Dialog immer für den Dialog der Religionen und Konfessionen eingesetzt. Was kann dieser Dialog leisten und wo stößt er an seine Grenzen?
Ich habe viel Kraft in den Dialog eingesetzt. Mit meinem Rücktritt endet meine offizielle Rolle in allen Gremien. Aber es bleibt meine tiefe Überzeugung, dass der Dialog keine Alternative hat. Nicht nur auf der politischen, sondern auch auf der interreligiösen Ebene. Der wahre Dialog basiert auf einem Respekt vor dem anderen und dem Unterschiedlichen, auf dem gegenseitigen Kennenlernen, auf der Achtung und auf dem Streben nach gemeinsamen Anstrengungen für das Gemeinwohl. Für einen echten Dialog ist es wichtig, dass er auf der Grundlage von Wahrheit und Gerechtigkeit geführt wird. Das schafft gegenseitiges Vertrauen.
Sprechen wir über die Arbeit der Kirche, der katholischen Kirche heute. Wo setzt sie ihre Schwerpunkte?
Die Kirche in Bosnien-Herzegowina muss sich beharrlich bemühen, das Salz der Erde und das Licht der Welt zu sein. Das ist die Aufgabe, die uns Jesus aufgetragen hat. Was uns geblieben ist, sollte vernetzt und gut organisiert werden, damit wir mutige und glaubwürdige Zeugen des Evangeliums sein könnten. Die Familie ist uns dabei sehr wichtig. Sie ist Kirche im Kleinen. Sie ist die erste Schule des Glaubens und das erste Priesterseminar. Die Bildung der geistigen Berufe soll die jungen Priesteramtskandidaten und die Ordensleute für die Herausforderungen des Lebens ermutigen, damit sie als Zeugen der Hoffnung in der Welt wirken. Deshalb sind die pastorale Tätigkeit und die Verkündigung der Frohbotschaft vom auferstandenen Christus sehr wichtig, damit die Menschen unsere Taten sehen und den ewigen Vater preisen.
Herr Kardinal, Sie sind auch ein langjähriger Projektpartner von Kirche in Not. Haben Sie vielleicht ein Wort über diese Zusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten?
Wir mussten hier nach dem Krieg viel bauen oder die zerstörten Kirchen und andere Kirchengebäude wieder aufbauen. Bei allem, was wir gebaut oder renoviert haben, und zwar nicht nur in der Erzdiözese Vrbosna, sondern im ganzen Land, hatten wir immer die materielle Unterstützung von Kirche in Not. Da die staatlichen Strukturen den Wiederaufbau von Kirchengebäuden nicht unterstützt haben, war die Hilfe, die wir regelmäßig von Kirche in Not erhielten, für uns von großer Bedeutung. Der Wiederaufbau von Familienhäusern, Pfarrgebäuden, Kirchen, Pfarrhäusern und von allen anderen abgerissenen Gebäuden für kirchliche Aktivitäten. Besonders sind wir auch dankbar für die Unterstützung einiger pastoralen Aktivitäten, wie zum Beispiel das Programm der Abhaltung unserer Erzdiözesan-Synode. Deshalb möchte ich auch diese Gelegenheit nutzen, um allen Wohltätern meinen herzlichen Dank auszusprechen. Werden Sie nicht müde, das Gute zu tun.
Blicken wir gegen Ende unseres Gespräches noch nach vorne. Wie beurteilen Sie die Zukunft der katholischen Kirche in Bosnien-Herzegowina?
Die katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina hat die schwierigsten osmanischen Zeiten überstanden, das kommunistische Regime. Ich glaube, sie hat immer noch die Kraft, auch diese schwierigen Zeiten zu überstehen. Unsere Wurzeln sind hier so tief, dass sie nicht leicht ausgerottet werden können. Das Blut unserer Märtyrer und die Gräber unserer Vorfahren binden uns an diesen Grund und Boden, der für uns heilig ist, dass wir bleiben und dass wir den Glauben unserer Vorväter bewahren. Allein können wir es nicht schaffen. Deswegen brauchen wir die Hilfe von denen, die uns beim Bestehen helfen können.
Würde dem Land eine Mitgliedschaft in der EU helfen?
Bosnien-Herzegowina gehört natürlich zur EU-Familie. Also ist es normal, dass wir uns dieser Familie anschließen. Leider werden über unsere Köpfe die Interessen der Großmächte verfolgt und das hindert unseren Beitritt zur EU.
Sie waren auch Mitglied der Kongregation für die Evangelisierung der Völker. Daher auch eine Frage zur weltkirchlichen Situation der Zeit. Wo sehen Sie den Lösungsansatz für die Kirchenkrise unserer Zeit, die wir ja besonders in Europa und anderen westlichen Staaten beobachten können?
Ich gehöre keinem Gremium der Gesamtkirche mehr an. Aber ich kann sagen, dass die Krisen kein Zufall sind. Sie kommen, um das Christentum zu reinigen, um das Evangelium glaubwürdiger zu verkünden und zu bezeugen. Die Hirten gehen dem biblischen Bild nach vor ihrer Herde. Sie dürfen sich nicht von Populismus leiten lassen und der öffentlichen Meinung folgen, die auf andersartigen Prinzipien aufgebaut ist.
Zum Abschluss, Eminenz, noch eine persönliche Frage. Was werden Sie jetzt tun in Ihrem Ruhestand? Kürzer treten und sich Zeit nehmen für Dinge, die Sie schon immer tun wollten?
Ich habe bei der Übergabe meines Amtes an den neuen Erzbischof versprochen, dass ich ihm zur Verfügung stehe, soweit er mich braucht und soweit es mir meine körperlichen Kräfte ermöglichen. Ich bin gerne bereit, seelsorglich zu helfen. Darüber hinaus ist es die Zeit, meine Lebenserfahrung denen zugänglich zu machen, die bereit sind, sie anzunehmen. Sicherlich liegt jetzt vor mir die Zeit für Danksagung an Gott und für das Gebet, um mich auf diesen wichtigen Schritt auf die Ewigkeit vorzubereiten.
Und für diesen Schritt wünschen wir Ihnen persönlich alles erdenklich Gute. Danke für Ihre Zeit, danke für dieses Interview und ich darf Sie am Ende noch um Ihren Segen bitten für Bosnien-Herzegowina, für das Hilfswerk Kirche in Not und für alle Hörer, die uns jetzt zugeschaltet sind.
Es segne Sie persönlich und alle unsere Wohltäter, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und den Heiligen Geist. Amen.
Amen. Vergelt's Gott.
Amen.
Soweit unser Gespräch mit dem emeritierten Erzbischof von Sarajevo, Kardinal Vinko Puljic, hier bei Weltkirche aktuell. Mein ganz herzliches Dankeschön geht an dieser Stelle an Professor Pavo Jurisic von der Universität Sarajevo für das Übersetzen und seine deutsche Stimme. Alles über die Hilfe von Kirche in Not in Bosnien-Herzegowina erfahren Sie unter www.kircheinnot.de. Gleich nach der Musik reisen wir weiter nach Afrika. Der Journalist Johannes Mehlitz hat ein Buch mit dem Titel Afrika, der Chancenkontinent geschrieben, das er uns gleich im Gespräch mit André Stiefenhofer vorstellt. Hören wir jetzt noch einmal Håkon Austbø mit einem Satz aus den Fantasien, Opus 116 von Johannes Brahms. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Noch einmal Håkon Austbø am Klavier war das gerade. Und wir machen jetzt weiter mit einer Buchvorstellung. Der Journalist Johannes Mehlitz stellt jetzt im Gespräch mit André Stiefenhofer sein bei Kirche in Not herausgegebenes Buch Afrika, der Chancenkontinent vor. In diesem Buch hat er den seit mehr als 50 Jahren in Simbabwe lebenden deutschen Jesuitenpater Oskar Wärmter interviewt.
Schön, dass Sie bei uns sind.
Ich grüße Sie.
Herr Mehlitz, wie kam es denn zu diesem Buchprojekt? Wie haben Sie Pater Wärmter kennengelernt?
Ja, ich war als Student im Jahr 1993 war es zum ersten Mal in Simbabwe. Ich hatte damals die Gelegenheit, auf verschiedenen Missionsstationen als Praktikant, als Helfer für alle möglichen Dinge das Land kennenzulernen und die Menschen kennenzulernen. Und seitdem hat mich das Land eben auch irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe damals schon Pater Wärmter kennenlernen können. Er war damals Sprecher, Pressesprecher der simbabwischen Bischofskonferenz in Harare. Und ich habe ihn als extrem neugierigen, als extrem aufgeweckten, geistig aufgeweckten, intellektuell beflissenen Menschen, Priester kennengelernt, der aber zugleich eben auch sehr praktisch veranlagt ist als Missionar, als Mensch, der in jahrelang auf den verschiedenen Missionsstationen des Landes gearbeitet hat, als Priester, als Seelsorger, als Entwicklungshelfer und eben dann als Journalist, als Mann der Medien. Und diese Kombination in dieser Vielfalt, in diesem Facettenreichtum hat mich fasziniert. Und seitdem habe ich versucht, eben den Kontakt zu ihm zu halten und zu pflegen.
So einen Mann interviewt man natürlich sehr gerne als Journalist, der so eine große Kompetenzbreite mit sich bringt. Wie war denn das Konzept für dieses Buch? Was sollte es rüberbringen?
Das Konzept war von Anfang an zu sehen und erstmal zu nutzen, die enorme Bandbreite des Wissens von Pater Wärmter, aber eben auch die Region des südlichen Afrikas als das darzustellen, was sie ist. Auf der einen Seite eben ein Land mit enormen Chancen, Potenzialen, deswegen ja auch der Titel Afrika als Chancenkontinent im südlichen Afrika, aber eben auch auf der anderen Seite kein Blatt vor den Mund zu nehmen, vor den Risiken und den Problemen und den Schwierigkeiten, die es eben auch gesellschaftlicher, politischer und wirtschaftlicher Natur gibt.
Schauen wir da doch noch ein bisschen in die Kernaussagen des Buchs hinein. Was sind denn, Pater Wärmters, Kernaussagen im politischen Bereich?
Viele Länder des südlichen Afrikas sind geprägt oder Gesellschaften sind geprägt von einer Kultur der Gewalt, der Aggression. Das hat historisch bedingte Gründe. Viele Länder haben ihre Unabhängigkeit durch mehr oder minder blutige Bürgerkriege erlangt. Diese Kultur der Gewalt, der Aggression und des gegeneinander ausgerichteten Kämpfens ist ein Thema, was Pater Wärmter seit vielen, vielen Jahren sowohl publizistisch als auch eben als Seelsorger in den verschiedenen Missionsvereinen, wo er tätig war, beschäftigt hat. Und diese Kultur, ich nenne es mal Kultur der Gewalt, der Aggression, sollte überwunden werden und kann auch überwunden werden. Und das ist eine zentrale These, ein zentrales Thema, das Pater Wärmter sehr wichtig ist. Und man könnte es fast so sagen, als ein gewisser roter Faden in all seinen Jahrzehnten, die er jetzt schon in Simbabwe, er ist ja Mensch, Afrikaner, Mensch, der dort seine Heimat gefunden hat, doch auch bewegt hat.
Ein wichtiger Akteur bei dieser Chance, dass diese Chance dann auch tatsächlich zur Wirklichkeit wird, ist die Kirche. Welche Perspektiven sieht er denn da? Wie zeichnet er die Kirche in Südafrika?
Die Kirche insgesamt in all ihren Facetten, in besonderer Weise aber die katholische Kirche, hat sich bewährt vor Ort als eine Organisation oder als eine Einheit, als eine Einrichtung, die extrem nah bei den Bedürfnissen, bei den Notwendigkeiten der Menschen vor Ort sind. Sie ist weit verbreitet mit einem breiten Netzwerk zugegen, in den ländlichen Gemeinschaften, also in den ländlichen Raum, ebenso wie in den größeren Städten, in den Mittelstädten. Kirche vor Ort ist Teil des Lebens, Teil der Lebenswirklichkeit in Simbabwe und nicht nur in Simbabwe, sondern in vielen anderen Ländern des südlichen Afrikas ebenfalls. Pater Wärmter selber hat ja auch andere Länder kennengelernt. Er war beispielsweise auch Sprecher der Kommission der Bischöfe des südlichen Afrikas, kennt also auch Länder wie Südafrika, kennt Mosambik ein wenig, kennt die Nachbarländer Simbabwes, sodass er also eine sehr, sehr gute Perspektive, einen guten Weitsicht, einen guten Blick für die Situation insgesamt hat. Und als Mann der Kirche hat er natürlich auch in besonderer Weise Einblicke in die Möglichkeiten, Potenziale und die kirchliche Lebenswirklichkeit, die sich vor Ort abspielt. Und als solcher kann er eben sozusagen aus den Nähkästchen plaudern und sagen, das sind unsere Stärken, aber eben es gibt eben durchaus auch Schwächen.
Was war denn bei diesem Plaudern aus dem Nähkästchen für Sie so ein Aha-Erlebnis, so eine Aussage, die Sie vielleicht auch noch nie gehört haben?
Zahlreiche. Allein die Tatsache, Und das würde ich als zentrale, was mich am meisten bewegt hat, seine Konsequenz. Er ist ja vor 50 Jahren ungefähr ist er nach Afrika gegangen. Er wollte eigentlich, hatte seine eigene Zukunft sich im Orden als Jesuit etwas anders vorgestellt. Er ist aber diesem Ruf sozusagen gefolgt und hat mit großer Konsequenz und mit großer, auch mit großer Leidenschaft diesen Ruf angenommen und ihn mit Leben gefüllt. Und das hat jetzt mit Afrika vielleicht nicht direkt was zu tun, aber das ist, was mir damals so als junger Mann irgendwie besonders beeindruckt hat und mich besonders bewegt hat. Und das tut er bis heute. Afrika ist seine Heimat und geblieben. Und es zeigt eben auch, wie Menschen mit Verbundenheit zu diesem Kontinent entwickeln können und das weitergeben können. Und das hat mich in besonderer Weise beeindruckt.
Es ist also nicht nur ein Buch über Afrika, sondern auch über die Berufung eines Menschen, die einen dann eben auch inspirieren kann. Welche Erkenntnisse über Afrika oder speziell über Simbabwe, wo sich die meisten Texte im Buch drauf beziehen, hat Ihnen denn dieses Buch gegeben?
Mir hat es vor allen Dingen Einblicke in die Facetten, in die großen Zusammenhänge, die es vor Ort gibt, gegeben, dass man, die man woanders vielleicht nicht so in dieser Klarheit und in dieser Deutlichkeit sieht. Es sind eben die Zusammenhänge zwischen Kirche auf der einen Seite, zwischen Gesellschaft als zentraler Faktor des gesellschaftlichen, des öffentlichen Lebens und eben Staat und Politik und Wirtschaft. All diese Dinge hängen zusammen. Also nur um vielleicht nur ein kleines Beispiel zu nennen. Es lässt sich beobachten, dass überall dort, wo der Glaube in besonderer Weise lebt, wo er lebendig ist, wo er mit jungen Leuten dynamisch vor Ort gelebt wird, auch dort Entwicklung vorankommt, Entwicklungsprojekte in besonderer Weise oft auch erfolgreich sind und eben für die Gesamtgesellschaft etwas getan wird und zu einem Entwicklungsschub kommt. Wer an diesen Zusammenhängen interessiert ist, also Glaube, Entwicklung, Gesellschaft, für den könnte sich das Buch lohnen.
Für wen war es denn ursprünglich gedacht, das Buch, und für wen könnte es sich noch lohnen? Sie haben es gerade schon ein Beispiel genannt.
Gedacht war es eigentlich für alle Menschen, die zum einen sich für das südliche Afrika und seinen Chancen, Potenzialen interessieren und natürlich auch für Menschen, die in besonderer Weise sich der Kirche verbunden fühlen und dem kirchlichen Engagement und die daran interessiert sind, wie breit die Kirche mit ihrer sozialen Arbeit, aber eben auch mit ihrer Seelsorge vor Ort, mit ihrer Vermittlung des Glaubens, welche wichtige Rolle sie vor Ort in den Ländern, in den Gesellschaften des südlichen Afrika spielt, in besonderer Weise natürlich Simbabwe. Wer an diesen Zusammenhängen interessiert ist, für den mag ein Blick lohnen in das Buch.
Es geht ja hauptsächlich um Simbabwe in dem Buch. Das Buch heißt aber Afrika, der Chancenkontinent. Inwieweit löst es denn dieses Versprechen ein, dass man auch ein bisschen Einblick ins restliche Afrika bekommt?
Viele Lebenswirklichkeiten, viele Probleme, Chancen, aber eben auch Risiken, die in Simbabwe zu beobachten sind, sind auch in anderen Ländern des südlichen Afrikas zu beobachten. Insofern könnte man vielleicht sagen, Simbabwe als Brennglas, als ein Fokus für Afrika, zumindest für das südliche Afrika insgesamt. Es sind zum Beispiel Fragen zwischen Entwicklung und Wirtschaft, die gestellt werden, wo die Rolle Chinas in besonderer Weise beleuchtet und betrachtet wird. China ist ein neuer Player in Afrika. Manche sprechen etwas zynisch, sarkastisch von den neuen Kolonialherren in Afrika, die in Simbabwe seit vielen Jahrzehnten schon aktiv sind und ihre Präsenz immer deutlicher und stärker wird. Und da ist Simbabwe eben kein Einzelfall. China und Afrika im südlichen Raum spielt eine zentrale Rolle auch in anderen Ländern, in Südafrika, in Ländern wie Sambia, in Ländern wie Angola, in Ländern wie Namibia.
Also sehr viele Zusammenhänge bietet das Buch, eine sehr interessante und lehrreiche Lektüre, kann ich auch selber bestätigen. Vielen Dank, Herr Melitz, für das Buch und die Vorstellung.
Gerne.
Afrika, der Chancenkontinent von Johannes Melitz, ist bei Kirche in Not Deutschland erschienen. Das Buch umfasst 96 Seiten und kostet 3 Euro zuzüglich Versandkosten. Das war sie wieder, die aktuelle Ausgabe von Weltkirche aktuell bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir haben gesprochen mit Kardinal Vinko Puljic, dem emeritierten Erzbischof von Sarajevo, und dem Journalisten Johannes Melitz, dessen Buch Sie, wie gehört, bei Kirche in Not bestellen können. Ganz druckfrisch eingetroffen bei Kirche in Not ist auch eine neue Ausgabe der Faltblattreihe Glaubenskompass. Sie ist der heiligen Crescentia von Kaufbeuren gewidmet, die für Kirche in Not eine ganz besondere Heilige ist. Und das nicht nur, weil sie die Jahresheilige 2021 des Hilfswerks war. Sie können diese Reihe wie gewohnt unentgeltlich bei Kirche in Not bestellen, zum Beispiel telefonisch unter 089 6424 888 und die 0. Mehr zu Crescentia dann in einer der nächsten Ausgaben von Weltkirche aktuell, die Sie auch wie gewohnt im Podcast-Bereich von Radio Horeb oder auf dem Kirche in Not-Kanal Katholisch TV nachhören können. Ihnen allen wünsche ich einen gesegneten 5. Fastensonntag. Ade, bis nächste Woche, Ihr Volker Niggewöhner.